Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Referentenagenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast möchten wir Ihnen unsere Referenten, Redner, Moderatoren in einem persönlichen Gespräch vorstellen. Weitere Informationen zu den einzelnen Persönlichkeiten finden Sie auf unserer Website. Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter londonspeakerbureau.de/podcast.
Ich bin wirklich sehr froh, meinen alten Freund, kann ich fast sagen, Hajo Schumacher, heute begrüßen zu dürfen. Hallo Hajo.
Roland, hallo.
Hajo, wir kennen uns jetzt schon wirklich ein paar Jahre, haben zusammen gearbeitet und auch schon mal ein Gläschen Wein zusammen getrunken. Mich begeistert tatsächlich immer wieder deine Herangehensweise, wenn es um neue Sportarten geht. Also du hast ja neben Marathon und Achim Achilles genauso auch Triathlon, 150 Kilometer Schwimmen am Stück, alles schon gemacht. Was steht denn im Augenblick auf deiner Liste ganz oben von neben den Kampfsportarten, welche Höchstleistungen?
Das Interessante ist, also meine Frau, die hier nebenan ein bisschen rumkruschelt, die würde sagen, man kann an meinem jeweiligen Sport so ein bisschen meinen biografischen Abschnitt, meine jeweilige Lebensphase sehen.
Und wird gleich interessant.
Ja, es war in der Tat so Marathon und Midlife-Crisis, das ging schon zusammen. Also ich musste mir unbedingt beweisen, was ich für ein toller Hecht bin. Also dieser Abschied von der Jugend, das hat ja kein Datum, sondern das ist ja so was Schleichendes. Ne? Irgendwann bist du mit der Ausbildung fertig. Irgendwann verlierst du dann an deinem ersten Arbeitsplatz so den jugendlichen Bonus und bist einer von den Mittleren. So, und dann irgendwann merkst du auch am eigenen Körper, ich meine, wir beide als Westfalen sind natürlich praktisch unkaputtbar, aber doch.
Hier ja, wir und kennen das auch mit grauen Haaren und so weiter.
Ja, ich kenne auch Leute mit grauen Haaren.
Genau. Ja, ich kenne auch nur andere. Ich frage auch immer nur für einen Freund, wenn ich mit meinem Urologen rede.
Aber der Sport passte bei mir immer irgendwie nicht, dass es sinnvoll war. Also ich würde heute keinen Marathon mehr laufen, weil ich es für wahnsinnig ungesund halte.
Aber jetzt raus mit der Sprache. So, was ist denn jetzt
heute,
da?
Und das passt auch wieder biografisch, unser zweiter Sohn ist gerade in dieser Phase der Adoleszenz, man würde auch Pubertät sagen, und ich habe mir, weil das mit unserem ersten Sohn, habe ich ein paar Erziehungsfehler gemacht als Vater. Ich habe mich einfach irgendwann verabschiedet. Mhm. Und genau in der Zeit, wo man eigentlich Nähe hätte suchen sollen, habe ich sie so ein bisschen abgegeben. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, was kann ich mit einem 14-, 15-, 16-Jährigen gemeinsam machen, was die Gesprächsfähigkeit erhält, was die Nähe erhält. Und was würde ich gerne machen? Das kommt noch dazu. So, und dann gehst du mal durch. Also der Kleine hat geschwommen viel, das ist aber ein sehr unkommunikativer Sport, naturgemäß. So, ich bin viel gelaufen, hat das Kind keinen Bock drauf, normal. Ich habe viel auf dem Rennrad, Mountainbike gesessen, war auch nicht so sein Ding. So, jetzt geh mal durch, was kannst du mit einem Kind? Fußball kannst du nicht, weil er natürlich in einer ganz anderen Altersklasse spielt, also Mannschaftssportarten auch nicht so einfach. Und da habe ich mir gedacht, worauf ich immer schon mal Bock hatte, ich gestehe, ich bin großer Bruce Lee-Fan. Ich habe auch früher, weißt du noch, Kane, oh, ja. Kung Fu damals im Vorabendprogramm in den 80er, 70er Jahren.
10 nach 7.
Ich wollte immer Kampfsport machen. Und zwar nicht, weil ich mich prügeln wollte, sondern weil ich großen Respekt hatte vor dieser Körperbeherrschung. Mhm. Also ich finde das schon großartig, wenn Jungs oder auch Frauen auf einem Bein stehen und mit dem anderen so ihrem Gegenüber am Ohr kitzeln oder ihnen auch gerne mal die Schneidezähne raustreten, wenn es im Ernstfall so sein muss. Mhm. Und das war tatsächlich was einen 15-Jährigen und einen 55-Jährigen damals, was uns beide gekickt hat im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sind wir hier in Schöneberg in so einem, ja, doch recht testosteronhaltigen Gym-Dojo. Und da gibt es halt jeden Tag 3, 4, 5 verschiedene Kurse, Angebote, mal Kickbox, mal Krav Maga, das ist von Mossad, so eine sehr schmutzige Selbstverteidigungsmethode. Klassisches Boxen, unterrichtet von Mike, der damals noch im DDR-System in Brandenburg, also wirklich ein Spitzenboxer, ich sag mal so aus der Henry-Maske-Schule, der jetzt inzwischen Personal Trainer ist und der ist ein bisschen so wie Mickey bei Rocky, man erinnert sich vielleicht an diesen Trainer mit dem Hut und der durchgesapschten Zigarre. Mike ist einfach großartig. Und mein 15-Jähriger hat vor Mike 100-mal mehr Respekt als vor seinem eigenen Alten.
Ja, also das heißt, du bist da sehr flexibel und stellst dich auf die Bedürfnisse deiner Kinder, beziehungsweise jetzt deines Sohnes ein und wählst dann auch so ein bisschen daraus und hast gleichzeitig auch eine Sportart gefunden, die du immer schon klasse fandest.
Und auch da wieder altersgerecht, ich stelle fest, dass gerade so Hand-Auge-Koordination, Schnelligkeit, bisschen Kraft, so diese ganzen Hüftgeschichten, ne, so was wir so gerne nicht machen, so Stabis und Liegestütze und all so Kram. Also das Training ist schon, wie auch beim Boxen, sehr komplett, sehr hart. Ich komme auch manchmal nach Hause und weiß nicht ganz genau, ob alle Knochen an ihren vorschriftsmäßigen Plätzen sitzen. Aber es ist echt eine Win-Win-Situation.
So, jetzt wird es aber sehr persönlich.
Absolut.
Wie gehst du dann mit deinem Sohn um? Prügelt ihr euch dann auch oder kämpft ihr miteinander oder ausschließlich nicht? Die
viel wichtigere Frage ist, wie geht er mit seinem Alten um? Mhm. Und während ich noch sowieso immer, was unterschätzt wird an mir, ist meine zarte Seele, meine sensible Art. Ich denke immer, du kannst da dem Kind jetzt hier nicht aufs Maul hauen. Das Kind wiederum hat diese Gedanken überhaupt nicht und sagte, wo lässt der Alte eine Lücke, wo kann ich ihn errichten? Also die Anschaffung eines Kopfschutzes habe ich doch jetzt...
Primär seinetwegen.
Absolut.
Also ganz offenbar hat es aber dann zu der sportlichen Karriere nicht gereicht, auch wenn du ein
bei dir
Spitzensportler, Profisportler, wohl Spitzensportler, aber eben nicht Profisportler. Wie bist du denn zum Journalismus gekommen?
Ein bisschen so wie zum Handball damals in Münster. Irgendwann war der Tag reif und ich stand vor einer Halle. So habe ich Handball bei Münster 08 gelernt und so stand ich auch vor der Münsterschen Zeitung. Ich hätte eigentlich beim Theater Jugendring mal wieder den zerbrochenen Krug in den städtischen Bühnen Münsters begucken sollen. Ich war, ich glaube, in der 10. oder 9. Klasse, ich war 14. Oder gerade auf dem Weg zum 15. Geburtstag. Und im Hause meines Bruders wohnte gleichzeitig der Ressortleiter Sport der Münsterschen Zeitung, Günther Einspenner, Gott hab ihn selig. Und ich stand also, weil ich die Zeit nicht richtig im Kopf hatte, schon um 19 Uhr vorm Theater, aber die Vorstellung begann erst um 20 Uhr. Und gegenüber, wer Münster kennt, weiß, da liegt das Verlagshaus. Und da habe ich dann an der Pforte mal gesagt, hallo, guten Tag, ist Herr Einspenner da? Und der war tatsächlich da, der war wie jeden Tag mit 6 Flaschen Krombacher in der Edeka-Tüte zum Dienst erschienen, das war damals im Journalismus völlig normal. Und dann sagte ich, Tag Herr Einspinner, schön, dass Sie Zeit haben, Sie kennen meinen Bruder, der wohnt bei Ihnen im Haus und ich wollte immer schon mal Journalist werden und haben Sie nicht irgendwas zu tun für mich? Und das fand er so lustig, dass da so ein Knirps, also Entschuldigung, ich war 14, 15. Ja, ich hatte noch nicht mal Mofa, nix, ja, ich war nicht mal mobil. Und das fand er so lustig, dass er gesagt hat, hier, komm, mach mal. Kannst
gleich da bleiben.
Und da hat er mich zu irgendeinem völlig unwichtigen Handballspiel geschickt und ich musste was drüber schreiben. Ich habe dann natürlich so Sachen geschrieben, von denen ich dachte, so geht Sportjournalismus, so nahm er das Heft in die Hand und machte den Sack zu und weißt du, so diese so Floskel, Heimer lässt grüßen. Und das fanden sie aber zumindest mal so okay, dass sie es tatsächlich gedruckt haben. Mhm. Und seitdem war ich freier Mitarbeiter im Sportteil der Münsterschen Zeitung.
Und das war Kinderarbeit.
Damals das war absolut Kinderarbeit. Und ich weiß noch, und wer Münster kennt, ne, entweder Glocken läuten oder es regnet. Und in diesem Fall läuteten die Glocken nicht. Und ich saß auf meinem Fahrrad und dann Münster City nach Hiltrup, nach Gelmer, du kennst die ganzen Ortschaften da. Das heißt, du riechst wie so ein nasser Hund, ne, bist komplett durchnässt, wenn du 90 Minuten auf dem Acker gestanden hast und dann noch nach Hause gefahren bist auf dem Rad. Und ich habe immer gesagt, wenn ich das freiwillig mache und dann auch noch in der Pubertät, wo man ja ohnehin irgendwie ein bisschen eigen ist, wenn ich das freiwillig mache, es ist kalt, es ist nass, es ist unangenehm, aber diese Befriedigung am nächsten Montag, und wenn es nur das Kürzel war oder der volle Name, das war so großartig für mich. Und ja, natürlich hat das was mit Eitelkeit zu tun, in der Zeitung zu stehen. Ich habe nie ganz genau begriffen, worin eigentlich die Macht bestand von Journalisten. Das habe ich dann später im Lokalteil eher gemerkt. Ne? Dann, wenn Kaninchenzüchter, Schützenfeste oder so. Auch da denkst du, die Leute lesen deinen Text, ne? Schützenvereine. Tun sie überhaupt nicht. Die gucken mit dem Zentimetermaß, ob das Foto von ihrem Schützenkönig genauso groß ist wie das vom Konkurrenzverein. Ne? Und weh, du hast einen halben Zentimeter weniger oder 3 Zeilen weniger.
Also jetzt, pass auf, jetzt warst du auch in der Schule zu der Zeit noch.
Ich war in der Schule, ja.
Ich kann mich erinnern, dass Frank Plassberg mal zu dir gesagt hat.
Ja.
Den Schuhmacher, den hätte ich ja in der Schulzeit gehasst.
Ja.
Weil das ist ja so ein Typ, der hat immer die richtigen Worte gefunden und hat dann immer die schönsten Mädels abgeschleppt. Stimmt das denn wirklich?
Ja.
Das war nicht die kürzeste Antwort überhaupt.
In meinem Leben. In meinem Leben. Jein. Das mag nach außen so ausgesehen haben. Es war damals keine ganz leichte Zeit für mich, weil genau in dieser Zeit, als ich bei der Münsterischen Zeitung angefangen habe, ist mein Vater gestorben. Mhm. Und zwar an einem relativ tückischen Magenkrebs. Der war damals noch weniger heilbar als heute. Und also während ich da auf den Sportplätzen rumsprang, lag er in Münster im Krankenhaus und starb vor sich hin. Mhm. Das war schon, ich glaube, ich habe mit diesem nach außen irgendwas tun, ob das Zeitung war, damals Handball gespielt und ja schon, ich war halt immer relativ groß und sichtbar und leise kann ich auch nicht. Da habe ich mit dem Außen, glaube ich, viel kompensiert, was im Innen in Unordnung war. Ja, ja. Meine Mutter war damals als Spätgebärende weit über 40, als ich zur Welt kam. Die war dann auch mit der Trauer und dem Tod meines Vaters so beschäftigt, dass ich war viel alleine. Mhm. Klingt jetzt vielleicht nicht so überzeugend, aber war so.
Ja, klar. Aber dann gehen wir mal zurück zum Journalismus, weil da hast du dann ja doch eine ganz beachtliche Karriere auch hingelegt.
Ja.
Also zumindest große Namen in der schreibenden Kunst und dann natürlich auch über Fernsehen hast du eine ganze Menge gemacht. Wenn du jetzt mal beschreiben solltest, dieser Wandel, der dich selber da so auch vereinnahmt hat, also das klassische Schreiben, wie du das zunächst als Sportreporter, als rasender Hajo bei den Handballspielen gemacht hast, bis zur heutigen Welt, da hat sich ja nun wahnsinnig viel getan.
Ja, ja und nein. Die Kriterien, nach denen wir arbeiten, sind immer noch die gleichen. Das sind immer noch die klassischen Aufregungsmechanismen. Ne? Wo ist Drama, wo ist Konflikt, wo, ne? Also die klassischen medialen Regeln gelten immer noch. Die Transportwege sind völlig anders geworden und die Schlagzahl ist völlig anders geworden. Wenn ich heute zu so einem Dorffußballspiel gehen würde, müsste ich wahrscheinlich schon vor Anpfiff müsste ich die Mannschaftsaufstellung twittern, noch schnell irgendeine Insta-Story machen, guck mal, da hat sich einer beim Warmlaufen verletzt oder sowas. Während des Spiels, wann sind die Tore gefallen, mit dem Schlusspfiff auf Facebook sofort irgendwas. Also diese Arbeitsverdichtung im besten Sinne ist schon dramatisch in unserer Branche. Ja, früher bin ich am Samstag dahin gefahren, habe am Sonntag geschrieben und am Montag stand das in der Zeitung. Mhm. 48 Stunden ja. Zeit vom Ereignis bis
jetzt zur Dokumentation. 48 Sekunden.
Jetzt sind's, da bist du schon langsam mit 48 Sekunden. Ja. Das ist natürlich alles messbar. Wir konnten uns früher, als wir nur noch Papier bedruckt haben, konnten wir uns immer irgendwelche Geschichten schönreden. Wir können sagen, das interessiert den Leser, das ist doch relevant. Heute kannst du alles mit Zahlen dokumentieren. Du kannst auf jeder Online-Seite, jeder Artikel, du weißt, welches Foto klickt besser, wo steigen die Leute aus, wie lange haben sie sich mit dem Artikel befasst, wer geht nicht. Das heißt, die Kontrollierbarkeit dessen, was wir tun, ist leider sehr viel besser
geworden. Aber dennoch wird natürlich auch sehr viel Unwahrheit verbreitet und auch Unsinn geschrieben und erzählt. Das heißt, wenn ich aus meiner eigenen Geschichte sozusagen jetzt überlegen sollte, wer könnte für mich ein journalistisches Vorbild sein in der Vergangenheit, fallen mir da viel, viel mehr Namen ein als heutzutage.
Ja.
Jetzt kann man sich natürlich nur auf ein dünnes Eis begeben, wenn man Namen nennt. Aber trotzdem.
Du denkst an so Hajo Friedrichs und Nowotny.
Wie auch immer, ganz genau.
Solche
genau, Filme. Die so aus den 70er, 80er Jahren. Und ich habe tatsächlich neulich mit einem Kollegen von dir gesprochen und als ich ihm die Frage gestellt habe, wer ist denn eigentlich für dich heute jemand, der genau das verkörpert, was du vorhin beschrieben hast, was der Anspruch an Journalismus ist, da hat er erstmal zweimal geschluckt und hat gesagt, gute Frage.
Ja.
Weil ja oder nein ging nämlich nicht.
In der Tat. Und selbst die Zeitungsgrößen sind ja nicht mehr so groß, wie sie mal waren, weil Print natürlich wahnsinnig an Bedeutung verloren hat. Ich meine, es war natürlich auch einfacher, früher ein guter, großer Journalist zu sein. Ne? Es war weniger, ich sag mal, soziale Kontrolle. Nicht überall, wo du rumgesprungen bist, auch privat, war sofort ein Smartphone zur Hand, um irgendwas zu fotografieren. Ich war von 1990 bis 2000 10 Jahre beim Spiegel und es waren ausgesprochen üppige Jahre, das war direkt nach der deutschen Einheit. Ich weiß noch, da wurde im Spiegel die Heftklammer-Diskussion geführt. Also der Spiegel hatte da über 400 Seiten, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das sind heute 3 oder 4 Ausgaben. Mhm. Und es waren so viele Anzeigen im Heft, dass wir gar nicht hinterher kamen mit Geschichten schreiben. Und es wurde darüber debattiert, ob man neue Heftklammern brauche, die auf dem deutschen Markt nicht erhältlich waren, um diese unfassbaren Mengen Papier überhaupt zusammenzuheften zu einem montäglichen Magazin. Magazin.
Jetzt sind es 5 Seiten.
So, und heute denkst du dir, gibt es eigentlich so kurze Heftklammern, die zusammenzuhalten? Das zeigt einfach schon, weißt du, und wenn du natürlich das Geld mit vollen Händen ausgeben kannst, wenn du die Recherchen, alles Mögliche kaufen kannst oder wenn du im öffentlich-rechtlichen Fernsehen keine Konkurrenz hast, nicht nur von privaten, sondern auch von Social Media. Es war einfacher, Jürgen Leinemann oder Hajo Friedrichs zu sein in den 80er Jahren, als es das heute ist.
Aber was sind denn heutzutage Vorbilder im Journalismus, wenn es keine Personen sind?
Ich würde nicht sagen Vorbild, aber ich würde sagen interessante Figuren. Mhm. Zum Beispiel Jan Böhmermann. Mhm. Wenn man sich überlegt, was der für einen Wumms hat, durch seine Millionen von Twitter-Followern, durch diese wahnsinnig interessante Kombination aus öffentlich-rechtlicher Spielplatz, wo die Leute linear gar nicht mehr so beim Fernsehen einschalten, sondern die Klicks kommen über YouTube. Mhm. Und die Aufmerksamkeit kommt dann über Twitter. Das hat kein, ich sag mal, klassischer Journalist, kein Chefredakteur in Deutschland, auch nur annähernd eine solche Aufmerksamkeit. Warum? Weil Jan Böhmermann sehr früh begriffen hat, wie das Spiel gerade mit den ganzen digitalen Techniken funktioniert. Ja. Jan Böhmermann hat den erfolgreichsten oder einen der erfolgreichsten Podcasts, also du kommst auch noch hin, gar keine Frage, aber mit Olli Schulz zusammen. Ja. Ja, war der Erste, der von Spotify weggekauft wurde, wie so ein Spitzenspieler, also kommt mit eurem Podcast zu uns. Ja. Das sind alles Entwicklungen, die, ich sag mal, so analog sozialisierte Schlachtrösser wie ich überhaupt nicht auf dem Zettel haben, weil bei uns ist noch so ganz tief drin, dieses Digitale ist irgendwie auch unseriös, das ist nicht ordentlich.
Aber das geht nicht wieder weg.
Das geht definitiv nicht wieder weg. Sehr viel eher geht das Gedruckte weg. Und das wäre noch eine zweite Figur, einer wie Rezo. Wir erinnern uns, der junge Mensch mit seiner blauen Haarsträhne, die Zerstörung der CDU, 17 Millionen Mal geklickt, eine Stunde lang ein Solo, da würde man...
Was selbst junge CDU-Abgeordnete nur ganz merkwürdig kommentieren konnten, also Leute aus der gleichen Generation.
Ja. So, und letztendlich kann man nur sagen, Respekt, der junge Mann hat es kapiert. Und er hat, seien wir ehrlich, also dass der Anfang vom Ende der Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer hatte auch was mit diesem Video zu tun.
So, da sind wir aber schon, jetzt sind wir schon beim Thema politische Beobachter. Du bist ja eben fast so vielseitig wie im Sport. Also neben dem Journalisten bist du ja auch ein politischer Beobachter und durchaus regelmäßiger Talkshow-Gast, wenn es darum geht, die politische Situation in Deutschland zu beschreiben. Mhm. Hast also über verschiedene Persönlichkeiten aus der Politik, aus der deutschen Politik, muss man sagen, Bücher geschrieben. Wie schätzt du denn jetzt zum Beispiel das Highlight Angela Merkel ein? Du kennst sie sehr gut, hast ein Buch darüber geschrieben.
Ich habe sogar meine Doktorarbeit über sie geschrieben, über ihre Machtstrategien. Die Frau ist ein Faszinosum, gar keine Frage. Und das sage ich als Freizeitsportler allein körperlich. Was das bedeutet, 15 Jahre oder dann am Ende 16 Jahre mit dieser Schlagzahl jeden Tag nicht nur das Schicksal Deutschlands, sondern auch Europas. Und wir erinnern uns an Fukushima, wir erinnern uns an Energiewende, jetzt Corona, Finanzkrise und sowas. Ich hätte, glaube ich, in diesen 16 Jahren nicht eine Nacht ruhig geschlafen, weil meine Gedanken so kreuz und quer. Und dann hast du wieder Putin am Telefon und dann den Erdogan, weißt du, und dann wieder deinen eigenen Fraktionschef und dann irgendein Bezirksheini, der dich beschimpft. Das ist schon jeden Tag ein Marathon, was die Frau macht. Also das ist wirklich Hut ab, allein vor dieser Robustheit, das durchzustehen. Da macht sich keiner einen Begriff.
Inklusive dann auch natürlich des ganzen Gegenwinds, den du permanent bekommst.
Absolut. Plus die Fliegerei, plus die Zeitverschiebung und all sowas.
Also die Vergleiche zwischen Personen sind natürlich sowieso immer völlig unsinnig.
Falsch,
dennoch, ich versuche es ganz vorsichtig. Wir haben verschiedene Bundeskanzler, die zum Teil ja auch sehr charismatisch waren. Ja. Angela Merkel wird ja von vielen eben genau nicht als charismatische Persönlichkeit eingeschätzt. Und wenn man dann sie in eine Reihe stellt mit Willy Brandt, die Leute vor Brandt, außer Adenauer lassen wir einfach mal außer Acht.
Ja, die kennt keiner mehr.
aber auch Helmut Schmidt hatte natürlich, insbesondere dann, nachdem er gar nicht mehr im Amt war, hatte er ja gottgleichen Status für viele Leute in Deutschland. Schröder hat das auf eine ganz andere Art und Weise gemacht. Und bei Frau Merkel ist auch ein eigentliches Projekt in dem Sinne, wie bei Helmut Kohl, Kanzler der Einheit, wie bei Willy Brandt, Ostverträge. Das ist ja gar nicht zu erkennen. Was hat sich da geändert?
Also diese Projekte, die jetzt gerade Kohl und Schröder angedichtet worden sind von dir, die sind ja auch erst im Laufe der Amtszeit gekommen. Die deutsche Einheit, seien wir ehrlich, hat Helmut Kohl den Hintern gerettet.
Genau,
der hätte,
das ist mir klar.
Der hätte, zwei Legislaturperioden überlebt. Also die Messer waren schon sehr geschärft von Geisler und Süßmuth und den anderen, die ihn damals 89 zu Bett bringen wollten. Ja. Und dass er dann der Kanzler der Einheit wurde, das hat er, glaube ich, mehr dem alten Bush und Mitterrand zu verdanken. Dass die mitmarschiert sind damals, als es darum ging, Deutschland zu einen. Und auch Gerhard Schröder ist ja nicht angetreten mit dem Vorhaben, die Agenda 2010 durchzusetzen.
Das dann sage ich jetzt mal umgekehrt.
Eine Verzweiflungstat.
Ja, das
die entscheidende Frage ist, was wird Angela Merkel, das ex post von den Historikern ihr zugeschriebene, groß, was werden die Ostverträge von Angela Merkel sein?
Ja, ganz genau.
Ich ganz ehrlich, und da ist deine Frage wieder berechtigt, wofür steht sie, was ist ihr Ding? Also man kann nicht sagen, dass sie jetzt den Feminismus besonders vorangetrieben hätte. Sie hat die Quote immer verabscheut, weil sie das für so ein, ich sag mal, für so ein gehobenes Erniedrigungsinstrument gehalten hat. Die Einheit Deutschlands war jetzt auch nicht so ihr Riesending. Also man hat 30 Jahre nach dem Mauerfall nicht den Eindruck, dass sie da besonders gut gewirkt hat. Klar, sie hat Europa zusammengehalten. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Man kann der Status quo von Europa ist immer eine Katastrophe. Das wissen wir. Das ist der Normalzustand. Aber der Laden hält noch zusammen.
Zusammengehalten.
Also lassen wir den Brexit jetzt mal.
Genau.
Der ist jetzt vollzogen.
Wir lassen auch alles, was jetzt als Ergebnis aus der Flüchtlingskrise und so weiter. Jetzt wollen wir gar nicht so politisch werden, sondern wir gehen mal in die andere Richtung, was ja auch viele unserer Zuhörer natürlich interessiert. Du bist ja Vortragender, du bist Moderator. Was war für dich das absolute Highlight einer Moderation, wo du entweder auf der Bühne warst oder wo du daneben standest, aus welchem Grund auch immer, weil du vor der Vortragende warst? Was war dein Bühnenhighlight?
Mein Bühnenhighlight war in der Tat mal eine Moderation. Da sollte Franziska Giffey, schon gerade Familienministerin, kann also jetzt so 2-3 Jahre her sein, sollte zu einem Vortrag kommen und ich habe mit den, ich schätze mal 800-900 Leuten im Saal, habe ich gesagt, so wenn die Ministerin kommt, dann wollen wir die aber mal richtig überraschen. Und dann haben wir einen Hacker geübt. Ich habe jetzt neulich gehört, dass die neuseeländischen Ureinwohner, die Maori, das überhaupt nicht lustig finden, wenn irgendwelche weißen Ignoranten, also ziemlich genau ich, ihren
weißer, so ein
bisschen heiligen, das ist ja kein Kriegstanz, das ist ja eine Art von Begrüßung. Ne? So, und man muss das aber können. Und jeder Hacker gehört zu einem bestimmten Stamm und so. Ich habe natürlich gedacht, ach, habe ich mal bei YouTube gesehen, sieht ganz lustig aus. Und habe das dann mit diesen 900 Leuten geübt. Und der Witz ist ja, dass man zum Schluss streckt man sich immer die Zunge raus, so ganz breit und weiß so. Und ich habe tatsächlich diese 900 Leute, und es waren, glaube ich, alles Personalmanager, also die jetzt nicht den Karneval von Rio erfunden haben, die standen da tatsächlich alle 900 Leute wie ein Mann und die Giffey kam rein und die ist fast in Ohnmacht gefallen. Erst dachte die, es sei ein terroristischer Anschlag, weil das einfach irre laut war. Ja. Und dann merkte sie, oh, da ist ein Rhythmus drin und dann fingen die Leute an zu klatschen und zu machen und so. Also das hat, das habe ich in den letzten 15, 20 Jahren wirklich genießen gelernt, ist der Dialog mit dem Publikum. Ich habe mich tatsächlich, du glaubst es nicht, aber in meiner Zeit als Festangestellter immer gesträubt, ins Fernsehen und sogar ins Radio zu gehen. Ich mochte mich nicht. Ich wollte immer schreiben. Ich dachte, es reichte. Und als ich dann Freiberufler war, so Anfang der Nullerjahre, dachte ich, naja, so ein bisschen Selbstmarketing schadet ja nichts. Und wenn du hier irgendwo eine Talkshow kannst, dann sehen dich 2-3 Millionen Menschen, die sich dann vielleicht für dein Buch interessieren, wäre ja schön doof, das nicht mitzunehmen.
Klar.
Und dann kam damals der Chefredakteur von N24, Peter Limburg, und sagte, komm mal, mach mal eben, wir brauchen da jetzt so einen. Und da habe ich dann auch nicht mehr lange überlegt und dann ging das los mit dieser Fernsehkarriere. Ja. Das hat mir aber niemand, oder auch Bühnenkarriere, das hat mir niemand so richtig erklärt, wie das geht. Das habe ich.
Aber die Voraussetzungen waren ja gelegt, du hast ja vorhin schon von deiner Eitelkeit gesprochen.
Das ist genau der interessante Punkt. Eitelkeit und gerade wenn man auch so sozialisiert ist, ich sag mal eher so von den alten Schlachtrössern wie ich, dann hast du auch so eine Bühnenvorstellung, die ist eher so von oben runter. So liebe Kinderlein, jetzt erzählt euch der Onkel mal was. Also als Selbstbild. Bis ich dann für mich kapiert habe, was totalen Spaß macht, ist mit den Leuten versuchen, in einen Dialog zu treten. Also zu fragen, was weiß ich, wer von euch wünscht sich Markus Söder als Kanzler? Wer Armin Laschet? Wer Roland Festring? Und ich merke ein großes Maß an Dankbarkeit. Und das ist ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, so dieser Wandel von Print zu digital, den merkst du auch beim Publikum. Mhm. Das Publikum ist viel, viel anspruchsvoller als noch vor 10 Jahren. Die Leute haben keinen Bock mehr, 1, 2, 3 Stunden irgendwo still zu sitzen, idealerweise noch in so Bandscheibenvorfall förderndem Gestühl, sondern die Leute wollen aufstehen, die Leute wollen interagieren, die Leute wollen auch miteinander. Das heißt also, Bühnenpräsenz brauchen mehr als einfach nur Mikrofon halten.
Und jetzt kommt aber die schwere Frage. Jetzt kommt die schwere Frage, weil so ein bisschen sind wir ja auch in dem Bereich Veranstaltungsfrage.
Absolut.
Und inzwischen ist das höchste Lob, was es für einen Redner gibt.
Ja.
Wenn du in das Publikum guckst, siehst du keinen beleuchteten Handybildschirm mehr.
Absolut.
Weil die Leute sind dabei.
Ja.
Was ist für dich, wenn du moderierst?
Mhm.
Was ist da das höchste Lob, was du jemals vom Kunden, von wem auch immer bekommen hast?
Das schönste
Lob für dich.
Ich bin sehr bei dir, was das Digitale angeht, weil du befindest dich ja in einem pausenlosen Kampf. Ja, wenn du so analog auf der Bühne stehst und du siehst, die Menschen sind mit ihren Handys zugange, das zieht dich ja auch runter als Moderator. Das überspielt man dann halt mit den üblichen. Was ist das schönste Lob, was ich gekriegt habe?
Oder Feedback, je nachdem, wie du es nennen möchtest.
Das hat so verschiedene Ebenen. Das eine, was ich sehr gern höre, ist, wir haben was gelernt. Also wenn ich mit meinen Büchern zum Beispiel komme und den Leuten erkläre, so was weiß ich, toxische Männlichkeit. Ja, ist so ein Thema, was interessanterweise immer so ein bisschen vor sich hin schlummert. Aber der Mann gestern, heute Morgen, darüber habe ich vor 3 Jahren ungefähr ein Buch geschrieben, natürlich auch, um mir mich selbst zu erklären. Und wenn da gerade Menschen, von denen ich es nicht erwarte, wenn da jetzt meinetwegen ein 70-jähriger, weißhaariger Herr hinterher zu mir kommt und sagt, Herr Schumacher, ich habe immer gesagt, so dieser ganze Gender- und Diversity-Kram und so, das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles eine Erfindung von Renate Künast. aber jetzt habe ich kapiert, was das eigentlich bedeutet für eine Gesellschaft, für Teams, für Führung, für unsere Kinder und so weiter. Also dieses, ich habe was gelernt, ist ein wahnsinnig tolles Kompliment. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
Ja.
Das klingt so ein bisschen banal fast, ne? So coolen Kampf. So, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber ich finde auch, unterhalten ist eine Kunst,
total wichtig,
die in Deutschland unterschätzt wird. Ja, in Deutschland hast du ja immer noch dieses etwas professorale Gehabe, dass einer da aus seinen Vorlesungen zum Besten gibt und
dann Hauptsache darf man nicht lachen.
Nicht lachen, Hauptsache lang, Hauptsache kompliziert.
Ja.
Und Entertainment in diesem angloamerikanischen Sinne als Kunstform zu begreifen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das Dritte ist immer auch dieses Miteinander. Also ich, ganz ehrlich, jetzt wo du so fragst, irgendwer sagte mal, ich habe sie immer für einen wahnsinnig arroganten Sack gehalten. Ich wusste gar nicht, dass sie eigentlich ganz nett sind.
Sein können.
Sein können, genau.
Du redest meine Frau. Also du, jetzt, das andere ist ja auch, du hast ja sehr vielseitige Bücher geschrieben für sehr, sehr unterschiedliche Themen.
Ja.
Ob das Kopf hoch Deutschland ist, ob das Angela Merkel ist, ob das jetzt auch das Gender-Thema ist und so weiter und so fort. Und
Ernährungsbuch mit Renate Künast, Biografie von Klaus Wowereit
genau. Und
Roland Koch, 2 sehr unterschiedliche Ministerpräsidenten.
Ja, gibt es da so eine Botschaft, wo du sagst, das interessiert mich aus...
Ja. Jetzt zum Beispiel das Digitalbuch, kein Netz. Ich habe mich tatsächlich die letzten Jahre, und zwar aus persönlichem Erfahren, damit beschäftigt, was macht diese Digitalisierung mit uns? Wir wissen alle, die Segnung, ja, die Tatsache, dass wir beide hier sitzen und mit relativ einfachen technischen Mitteln der ganzen Welt theoretisch erzählen können, was wir finden. Also diese Demokratisierung von Hörfunk, die der Podcast mit sich bringt, eine unfassbar tolle Errungenschaft. Auf der einen Seite, weil zurechnungsfähige Menschen wie wir beiden, also die einen sagen so,
halten wir uns gegenseitig so, für, ja.
Aber auf der anderen Seite liefern wir mit der digitalen Technik natürlich auch jedem Idioten die Handwerkzeuge, um seinen Dreck in die Welt zu pusten. Das heißt, diese Zweischneidigkeit des Digitalen, und die ist nicht zu unterschätzen. Wir haben jahrelang geglaubt, so, ach guck mal, diese netten Jungs mit den Hoodies aus dem Silicon Valley, tu nichts Böses und wir connecting people und teil deine Urlaubsbilder, ist alles so dufte. Hat eine Weile gebraucht, bis wir kapiert haben, hey, die stehen in einer Tradition mit Rockefeller.
Mhm.
Es geht um Monopole.
Mhm, ja?
Es geht um Abhängigkeiten, ob das jetzt damals Coca-Cola mit dem Koks war oder die Tabaklobby oder Big Oil. Also es steht in einer sehr auch interessanterweise amerikanischen Traditionen die Weltherrschaft ökonomisch zu erobern und in so Weltmonopolen zu denken, was wir als Deutsche ja gar nicht so in unserer DNA haben. Und das aber auch zu dekouvrieren und zu sagen, hey, die Tatsache, dass mein Kind da schon seit 4 Stunden in diesen mini kleinen Bildschirm glotzt, das zeigt schon, wow, was ist da für eine Macht? Und das ist nicht nur eine inhaltliche Macht. Inzwischen haben Forscher ja festgestellt, dass da jede Menge Dopamine ausgeschüttet werden. Also dass es dich tatsächlich physisch süchtig macht, egal ob du Computer spielst oder Likes bei Facebook kriegst oder. Und immer dann, wenn ich für mich selber entschieden habe, es ist ein Thema, zu dem möchte ich mehr wissen, meine eigene Endlichkeit. Also Restlaufzeit handelte zum Beispiel davon, wie ich ins Alter gleiten möchte. Weil für uns diese 65 jetzt nicht mehr so eine magische Bedeutung haben wie für unsere Eltern. So, oh, dann, ne, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, da wird die Rente und die Lebensversicherung und so. Ich glaube, für dich oder für mich gibt es diese Zweiteilung, so Arbeit und Ruhestand, gibt es so nicht.
Nein, ist schon klar. Also das heißt, die Botschaft ist schon, in deinen Büchern behandelst du Dinge, die dich unmittelbar betreffen und interessieren.
Genau, wo ich selber auch nach Lösungen suche, nach Antworten suche.
Und als Journalist warst du zu recherchieren und du weißt, wo finde ich die Informationen, die mich interessieren
und weiter. Ich habe das unfassbare Privileg, Themen, die mich selber interessieren, ich kriege auch noch Geld dafür, übrigens auch nicht mehr so viel wie früher.
Ja, aber die Vorschüsse immerhin.
So, aber bezahltes Lernen, was gibt's Tolleres? Und das ist auch das Großartige an diesem Beruf. Ich mache irgendwas, was mich interessiert und kann davon leben. Halleluja, toll.
So, du, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Dinge geredet, die du super kannst. Sport, Schreiben, Reden. So,
kommen wir zu Ihren Fehlern.
Nein, ganz im Gegenteil, wo du noch nicht drüber gesprochen hast, weil das war ja auch noch nicht die Frage. Was ist denn eine unterschätzte Fähigkeit von dir, von der maximal deine Frau vielleicht weiß?
Ja, und meine Kinder. Also ich habe in der Tat eine sehr mütterliche Seite. Mhm. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten, wenn es darum geht, zu kochen und Dinge zu machen und den Laden zusammenzuhalten und einfach auch mal, ich mag das auch gerne so, ich stelle mir immer so einen Vogel vor, der so sein weites Gefieder ausbreitet und dann kommen die Küken und schlüpfen so drunter. Also das, vielleicht weil das vielleicht auch in meiner Kindheit ein bisschen häufiger hätte passieren dürfen. Ich bin auch noch in so einem Umfeld aufgewachsen, wo körperliche Nähe, Zärtlichkeit, so familiäres Beieinandersein hätte mehr sein dürfen. Ne? Und auch so Jungs weinen nicht und so Gefühle zeigen eher so als Schwäche. Und das versuche ich jetzt auf meine alten Tage ein bisschen auszuleben.
Okay.
So die dicke, flauschige Decke und ach guck mal, der Roland, jetzt ist ihm auch
dann,
kalt.
Da muss ich mich ja gleich vorsehen, wenn wir hier rauslaufen.
Tee und Hühnersuppe. Nein, das mache ich gerne. Also geben.
Ja.
Geben ist toll.
Ja. Ja. Und gibt es dann eine Lebensentscheidung, die du bereust, also eine echte Entscheidung, nicht ich habe den Lottoschein falsch abgegeben oder ich habe 49 statt 48 angekreuzt, sondern eine echte Lebensentscheidung, wo du sagst, das würde ich heute anders machen.
Nee.
Das ist so eine klare Aussage. Keine, die du mit uns teilen willst,
auf jeden Fall. Nee, auch, also selbst wenn mir jetzt noch eine einfiele, ich würde diese Frau nochmal heiraten, ich würde diese Söhne nochmal kriegen. vielleicht, ja. Wir haben uns an einem Punkt haben wir uns ein bisschen vertan, wir haben uns verzeugt. Wir haben zwischen unseren beiden Söhnen tatsächlich 11 Jahre so eine Art Schreckenspause. Ne? Also bis du die Erinnerung an die Baby- und Kleinkindphase vom ersten verarbeitet hattest, da waren die 11 Jahre auch schon rum. Da haben wir gesagt, so jetzt.
Der Nachteil vom guten Gedächtnis oder Kurzzeit, ne?
Langzeit. Und du hast zwei Einzelkinder. Mhm. Das heißt, als der Große aus der Schule raus war, kam der Kleine rein. Und ich bin kein großer Fan von Elternabenden, sage ich ganz ehrlich. Also auf der einen Seite toll, weil wir mit zwei Kindern so die maximale Familienzeit rausverhandelt haben, fast 30 Jahre. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt so Gleichaltrige angucke, Mitte, Ende 50, die Kinder aus dem Haus haben und jetzt schon
Wohnmobil rumfahren,
auch mal ein bisschen antizyklischer Urlaub machen und nicht immer nur in Sommerferien, das hat auch was für sich. Aber es kommt schneller, als man denkt. Und ich meine, ich bin meinen Kindern so unfassbar dankbar. Die haben mir an so vielen Stellen und nicht nur beim Kickboxen gezeigt, wo der Hammer hängt und wo der Alte falsch unterwegs ist. Und ich wollte immer Recht haben. Das gehört sich ja so, wenn man als Patriarch sozialisiert worden ist.
So sind wir auch alle aufgewachsen.
Und ich bin denen echt dankbar, weil ich irre viel gelernt habe. Und das hätte ich alles nicht gelernt, wenn es die Blagen nicht gegeben hätte. So, was? Lebensentscheidung, fest angestellt, frei angestellt. Ich war 10, 12, 15 Jahre fest angestellt. Ich bereue nicht eine Sekunde, dass ich mich sehr früh frei gemacht habe, freiberuflich gemacht habe, um irgendwelchen Kündigungen oder Abbaumaßnahmen zuvorzukommen.
Das ist dann ja auch eine Entscheidung, auf die dann vieles folgt. Weil so, wenn man irgendwo den falschen Job angenommen hat und sagt, oh, das hätte ich eigentlich schon vorher wissen können und so weiter und so fort. Ja, das kann ich gut verstehen, wenn du sagst, ich habe mich entschieden, in die Freiberuflichkeit zu gehen und mein Leben anders selber zu gestalten, als immer nur, also man ist ja nun dennoch nicht unabhängig unterwegs, man ist immer noch fremdbestimmt, aber auf eine andere Art und Weise. Ne? Was hast du denn im letzten Jahr zum allerersten Mal gemacht? Jetzt Kickboxen zählt nicht mehr.
Kickboxen zählt nicht mehr. Wir sind letztes Jahr tatsächlich nach langer, langer Zeit mal wieder Wildwasser-Kajak gefahren, an der Grenze von Montenegro und Bosnien, liegt noch ein sehr verstecktes Flüsschen, die Tara, wo, also wirklich großartig, auch das mit meinem kleinen Sohn. Ich habe zumindest, vielleicht nicht in den letzten 12 Monaten, aber in den letzten Jahren, dank meiner auch sehr, ich sag mal, für jeden Quatsch zu habenden Frau, fahren wir jetzt gerne mal im Sommer auf so Festivals, also gerade hier so Brandenburg und so, gibt es auf irgendeinem abgemähten Maisfeld, stellen ein paar junge Menschen, ein paar Generatoren auf eine Bühne und dann wird einfach 2-3 Tage durch Mucke gemacht und es wird gezählt und es sind zum Teil mehrere tausend Menschen. Jetzt in Pandemiezeiten ist das ein bisschen schwieriger, aber dieses Hippie-Gefühl, so nochmal Woodstock und die jungen Menschen, die einen dann so angucken und überlegen sich, ist das jetzt ein Pädo oder ist das ein Zivilfahnder oder was wollen die allen? Die kommen jetzt hier zum Sterben her. Und uns lädt das wahnsinnig auf. Ich muss dazu sagen, wir sind jetzt auch nicht so die großen Fans klassischer Musik. Also wir können mit Techno sehr gut. Wir sind, naja, die Love Parade ist ja so ein bisschen unser Bayreuth. Und es ist toll, eine Frau, eine Partnerin zu haben, die so einen Quatsch mitmacht. Ja, also wir schlafen in unserem alten Mercedes-Kombi, ne, hinten eine Matratze rein und Dufte und wir fühlen uns großartig. Ja. Also nach 48 Stunden sind wir durch. Ne? Unser großer Sohn würde sagen, jetzt geht's ja erst richtig los. Ne?
Dann brauchen aber wir immerhin 48 Stunden durch.
2-3 Tage Regeneration, aber es macht viel Spaß. Und das ist das, was ich mir so für die nächsten Wochen, Monate, Jahre dann auch vornehme, so ein etwas entspannenderes Leben. Ich liebe Berlin, ich liebe die Energie, aber ich mag es auch gerne mal ein paar Tage irgendwo draußen zu sein. Und außerdem, das ist jetzt weltexklusiv, ich möchte schon gerne irgendwann nochmal einen Hund haben.
Oh.
Und ein Hund in der Berliner Stadtwohnung erfüllt den Tatbestand der
Tierquälerei. Die Quälerei, ja, so sehe ich das auch. Wir hatten auch einen, aber ja gut. So. Der hat ziemlich lange mitgemacht.
Münsterländer?
18,5, Jack Russell, 18,5 Jahre ist sie geworden.
Nicht schlecht. Aber, wie ist das eigentlich, wenn ein Hund stirbt?
Oh, das... Also,
ist fast wie ein Familienmitglied.
Wir haben zu Hause nie einen Hund gehabt.
Ja.
Das war für mich eine neue Erfahrung. Wir haben den quasi von meinem Sohn geerbt, als er dann aus dem Haus gegangen ist. Ja. Er kam mit dem Hund sozusagen zu uns und verließ uns dann nach 4 Jahren, als er die Schule fertig hatte.
Ja.
Die war komplett in die Familie integriert. Man denkt immer daran, wenn man irgendwo hinfährt, oh ja, was machen wir jetzt mit ihr?
Ja.
Als die starb, das war furchtbar. Das war wirklich furchtbar. Ich meine, die war so schwach, die konnte wirklich nicht mehr auf den Beinen stehen. Und wir mussten die einschläfern lassen. Und ich habe echt geheult wie geschlossen, muss ich sagen. Das war furchtbar. Mhm. Das war echt furchtbar. Also gehen wir wieder eher zu Lieblingstieren. Also das heißt, die Frage ist dann ja schon beantwortet, was dein Lieblingstier ist, ja offenbar ein...
Das Nashorn?
Ein Nashorn,
okay. Ja, das interessanterweise, meine Frau ist ja Psychologin und macht auch viel so mit Natur und Ritualgeschichten und sowas. Und wir waren mal irgendwann gemeinsam, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber das war so eine Mischung aus Meditation und Traumreise, so ein bisschen in Trance und so. Und die Aufgabe war, finde dein Krafttier.
Mhm.
So, und dann bist du halt irgendwo, so liegst du auf dem Rücken auf so einer Yogamatte und bist da irgendwie in Gedanken unterwegs. Und du darfst auch nicht das erstbeste Viech nehmen, was dir begegnet, sondern du wirst irgendwo so durch so einen Wald oder weiß der Geier, so ein Ensemble geleitet. Und irgendwann begegnete mir das Nashorn.
Mhm.
Und es stand vor mir und es war nicht feindselig im Sinne von, ich spieß dich jetzt sofort auf.
Wo war das, in Afrika?
Nee, das war während dieser Traumreise.
Okay,
während dieser Traumreise stand das Nashorn vor mir. Und ich hatte den Eindruck, ja, es will Kontakt mit mir aufnehmen. Also es ist nicht böse, es will mich nicht überrennen. Und dann haben wir uns während dieser Traumreise irgendwie so, sind wir uns näher gekommen, haben uns angefreundet. Dann habe ich mich mal irgendwann mit Nashörnern beschäftigt, die nach außen hin ja doch relativ eindrucksvoll sind, aber nach innen, wie er so häufig, eigentlich ganz nette Kerle. Und da dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Alle haben irgendwie Hund, Katze, Löwe, Nashörner, nämlich.
Was ist der Lieblingsort, wo du dich am liebsten aufhältst?
In den Armen meiner Frau.
Donnerwetter. Und wenn du noch ein Reiseziel nennen solltest, da wo du noch nie warst, wo du auf jeden Fall noch hin musst.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so viel gereist in meinem Leben, inklusive Bhutan und Tibet und Indonesien rauf und runter. Und Afrika fehlt mir noch ein bisschen. Ich glaube Mali. Aha. Mali gerade, ja, Konfliktgebiet seit vielen Jahren, weil es, ich glaube, es ist sogar in Timbuktu ein unfassbar tolles Jazzfestival gibt, Musikfestival, was jetzt seit einigen Jahren schon nicht mehr stattfindet, wegen des Krieges dort. Und ich stand mal in Marokko am einen Ende der Sahara und da stand so ein Holzschild Timbuktu, 600 Kilometer.
Nur 600?
Ja, nur 600, dachte ich mir auch. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Und diese Vorstellung, so durch die Sahara in ein anderes Land zu reisen und auf einmal siehst du das am Horizont, die Türme, Wasser, Land, finde ich schon toll. Also Mali und Musikfestival bin ich sofort dabei.
Ah ja, okay. Lieblingstugend. Was ist deine Lieblingstugend, die du entweder an dir selber oder auch an anderen schätzt?
Meine Lieblingstugend ist sowas wie Zuverlässigkeit. Mhm. Also so gesagt, getan. Glaube ich, sehr westfälisch, oder?
Ja, kann durchaus sein. Das ist für mich auch wichtig.
Muss ich zugeben. Zuverlässigkeit im Sinne von Teamfähigkeit. Kannst dich drauf verlassen, musst nicht so viel drüber quatschen. Ja. Und
du kannst jetzt auch abwinken, Lieblingsdroge.
Lieblingsdroge. Ich würde sagen Rosé-Champagner.
Haben hoffentlich alle zugehört, wenn es mal darum geht, dass du wirklich ein Geschenk
anschließend bekommst. Also die schlimmste Droge, wenn du nach der gefragt hättest, in der Tat Nikotin. Aha. Ich habe sehr früh angefangen zu rauchen, hat auch was mit der journalistischen Frühsozialisierung zu tun. Also so ein Riesenaschenbecher war zentrales Möbelstück in jeder Redaktion und es wurde auch nur filterlos geraucht. Und die Sucht, die dieses Nikotin bei mir und bei meiner Frau interessanterweise auch so hinterlässt, also die Überwindung jetzt nicht, wenn irgendjemand mit einem Glas Wein und einer Schachtel Zigaretten irgendwo steht, zu fragen, kriege ich auch eine. Mhm. Das ist echt hart. Das hätte ich nie gedacht. Mhm. Versuche ich meinen Kindern heute klarzumachen, keine gute Idee mit dem Rauchen. Das hast du dein Leben lang an der Backe.
Und wenn ich dir jetzt eine anbieten würde?
Nee, würdest du mir nicht um diese Tageszeit.
Dafür hast du Kampfsport gemacht
und gibst mir einen auf die Nase. Dafür brauche ich interessanterweise auch immer ein Glas Bier oder Wein. Okay. Also das geht so irgendwie miteinander.
Das geht am Tage dann auch nicht, weder Bier noch Wein am Tage.
Ja. Nur wenn man Chef vom London Speaker Büro ist, klar.
Das machen wir dann in anderer Runde. Hajo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich wirklich sehr gefreut. Das waren ja doch auch ein paar Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, von denen ich gar keine Ahnung habe, dass das in dir schlummert. Ha. Jetzt sag mir aber noch, worauf freust du dich jetzt?
Jetzt in diesem Moment. Dazu muss ich ganz kurz verraten, wo wir hier sind. Wir sind nämlich tatsächlich in einem Podcast-Studio der, ich sag mal, mittelprofessionellen Sorte. Und es ist ein Wochentag, es ist ein Mittwoch, es ist gutes Wetter und im Berghain, dem legendären Techno-Club, gibt es eine Kunstausstellung, die aus der Sammlung von Christian Borosch. Und die beiden haben das in der Pandemiezeit, haben sie also die Kunst und den Club zusammengebracht. Und meine Frau hat an einem Wochentag für 12.30 Uhr zwei Tickets für diesen Slot. Und ich gehe mit ihr an einem Wochentag dahin. Und das, finde ich, ist ein solches Geschenk, dass ich jetzt nicht in ein Büro muss, irgendwelche Pflichten erfüllen, irgendwelche Kästchen vollschreiben, sondern die Freiheit habe, jetzt meine Frau zu schnappen und zu sagen, hey,
da gehen wir hin.
Und das ist Glück.
Ja.
Unabhängigkeit, Freiheit, Berlin. Halleluja.
Das sagt Hajo Schumacher. In der kommenden Ausgabe spreche ich mit Andreas Rödder. Er ist Professor für neuere Geschichte und Berater der Bundesregierung. Er zieht unter anderem interessante Schlüsse aus historischen Ereignissen und benennt deren Auswirkungen auf die heutige Lage in Deutschland und Europa. Wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat und Sie die nächste mit Andreas Rödder nicht verpassen wollen, abonnieren Sie doch diesen Podcast. Sie finden Chat Club, den Podcast des London Speaker Bureau, überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Deezer, Apple oder auch Google Podcasts. Haben Sie eine Idee, einen Wunsch oder eine Frage, dann schreiben Sie mir doch einfach eine Mail an podcast@londonspeakerbureau.de. Mein Name ist Roland Festring und wir können uns in 2 Wochen in diesem Podcast wiederhören. Bleiben Sie gesund und bis dahin, tschüss.